Ja, ich weiß nicht, warum das mich das so ein bisschen inspiriert hat, um auf das Thema zu kommen. Ob es ist, weil Sommerferien bevorstehen. Oder ob es vielleicht auch ist, weil ich selber auch Zeit habe, wo sehr vieles läuft. Ich habe nämlich heute Morgen mit Schrecken festgestellt, dass so der letzte normal Sonntagmorgen, als ich hier war und predigt habe, irgendwann im März war. Es war so vieles auch mit Kindermusicalwochen, sozialen Einsatz, Gemeinschaftswochenende, wo wir unterwegs waren. Und vielleicht hat mich auch das inspiriert, um so ein bisschen auf das Thema zu kommen. Aber gleich frage ich euch, wer von euch freut sich alles auf Sommerferien? Ja, es sind einige Hände, die hochgehen. Warum freut ihr euch auf Sommerferien? Dürft ihr es ausrufen? Warum freut ihr euch auf Sommerferien? Alive. Irgendwo her, wo es nicht so heiß ist. Wie?
Mehr Vitamin D bekommen.
Genau, die Sonne, die wir auftanken können. Genau. Sommerlager. Du, das erstaunt mich jetzt. Ich denke, da können wir wahrscheinlich antworten, wie ein bisschen den Kopf durchlüften, ein bisschen zur Ruhe kommen. Entspannung. Bei mir ist das auch, was ich mit Sommerferien verbinde, ist so ein bisschen, es läuft ein bisschen weniger, man kommt ein bisschen zur Ruhe, man kann sich entspannen. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das wir alle von uns haben. Das Bedürfnis nach Ruhe, nach Entspannung, nach auch mal sich ein bisschen zurücklehnen. Und es zeigt uns ja auch auf, dass wir uns als Menschen nach etwas sehnen. Ich beobachte das bei mir selber und auch bei anderen, dass wir Menschen uns eben immer wieder nach Ruhe sehnen. Nach einem Ort, wo wir auftanken können, wo wir uns stärken können. Und ich würde sogar sagen, Ruhe ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Nicht Ruhe im Sinn von langweilig, nicht wissen, was machen, sondern Ruhe im Sinn von eben dürfen auftanken, im Sinn von einem Rückzugsort dürfen zu haben, innere Ruhe zu verspüren und dürfen durchzuatmen. Und einen Rückzugsort zu haben, ein Ort, wo wir dürfen zur Ruhe kommen, sich Zeiten von der Stille zu nehmen, das ist ein tief biblisches Prinzip. Und es zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Wir sehen das ganz am Anfang von der Bibel. Bei der Erschaffung des Menschen lesen wir, dass Gott den Menschen in einen Garten gestellt hat. Ein Ort von der Erholung, von der Entspannung. Es war nicht ein Acker, ein Ackerfeld, wo Gott den Menschen hergestellt hat und hat gesagt, er soll jetzt dort arbeiten und machen, sondern am ersten kann man das vergleichen mit einem Stadtpark. Ein Ort vor Begegnung, vor Beziehung, ein Ort, wo man kann auftanken, wo man zur Ruhe kann kommen. Für das sind wir eigentlich geschaffen worden. Aber wir alle kennen auch den Verlauf, den wir in der Bibel lesen können, den Verlauf von uns Menschen, dass die Harmonie nicht ist bleiben stehen, nicht Bestand hatte, sondern der Mensch hat rebelliert gegen Gott und hat sich entschieden gegen den Garten. Und die Konsequenz war eben er, dass wir den Ruheort verloren haben. Und ich glaube, seit diesem Punkt sind wir Menschen immer wieder auf der Suche nach so einem Ort von der Ruhe. Wir alle haben das Bedürfnis in uns, innere Ruhe zu verspüren, können aufzutanken. Und ich glaube, das ist so ein Stück Erinnerung, die an den Garten Eden in uns lebt. So ein Stück Erinnerung, die uns dazu zwingt, dass wir uns nach diesem Ort sehnen. Und Gott kennt uns. Ich glaube auch, dass Gott die Erinnerung in uns hineingelegt hat. Und wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann sehen wir immer wieder, dass Gott seinem Volk das Angebot von dieser Ruhe macht. Wir lesen, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, aus dieser Sklaverei heraus befreit hat und ihnen das Angebot von der Ruhe gemacht hat. Er hat gesagt, er wird sie in ein Land führen, wo Milch und Honig fließen wird. Das ist ein Sinnbild für ein Land, wo Ruhe herrscht, wo sie zur Ruhe dürfen kommen. Und ich glaube auch, weil Gott uns kennt und weiß, dass uns die Ruhe sehr schnell auch abhanden kann kommen, hat er seinem Volk den Auftrag gegeben, den Clara am Anfang schon gelesen hat. Er hat ihnen nämlich gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und deine Tätigkeit verrichten, aber der 7. Tag ist der Ruhetag vom Herr, deinem Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten und auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder eine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der dir lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am 7. Tag aber hat er geruht. Darum hat er den 7. Tag gesegnet und zum heiligen Tag erklärt, wo ihm gehört. Und das ist das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und es kommt gerade nach dem Gebot, dass wir keine anderen Götter verehren sollen, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen sollen. Und das zeigt mir irgendwo auf, dass das eine Wichtigkeit hat. Gott will uns immer wieder in die Ruhe führen. Und er hat für das eben die Ordnung geschaffen, die uns wöchentlich helfen soll, die Ruhe zu finden. Wir finden die Ruhe aber auch nicht nur im Alten Testament, wo Gott es verordnet, sondern auch im Neuen Testament. Und mich persönlich fasziniert, wie Jesus das Thema angeht. Und wie er uns vorgelebt hat, dass wir uns so Zeiten von der Ruhe nehmen. Weil wenn wir so durch die Evangelien lesen, dann scheint es mir, je hektischer das der Alltag ist, je mehr Leute das irgendetwas von Jesus wollen, desto mehr hat er sich immer wieder zurückgezogen und hat sich Zeiten von der Ruhe genommen. Zeiten vom Rückzug, Zeiten, wo er ganz mit Gott sein durfte. Nachdem Jesus 5'000 Männer, Frauen und Kinder dazu, nachdem er zu denen gepredigt hat, und dann die hungrige Meute mit 5 Brot und 2 Fisch gesättigt hatte, finde ich es so erstaunlich, dass Jesus den Moment, den ich mir vorstelle, das ist eben, dass ich mit Frauen und Kindern sicher 10'000 Leute war, dass er den Moment nicht ausgenutzt hat von der Begeisterung von diesen Leuten. Ich meine, die haben erlebt, wie Jesus sie sättigt mit 5 Brot und 2 Fisch. Aber Jesus hat die Begeisterung nicht ausgenutzt und irgendwie eine Riesenbewegung gestanden oder einen Aufstand gegen die Römer angezettelt. Weil das wäre, glaube ich, in diesem Moment möglich gewesen. Nein, Jesus hat sich zurückgezogen. Er ist alleine auf einen Berg gegangen, um zu beten und hat seine Jünger losgeschickt. Er hat in der Stille die Beziehung zum Vater im Himmel gesucht, damit er der zur Ruhe darf kommen. Und wenn ich die Evangelien lese, dann denke ich mir immer, wenn Jesus als Sohn Gottes das gebraucht hat, die Zeiten der Ruhe, wie viel mehr brauchen wir als Menschen das? Und wenn wir ehrlich sind, dann leben wir in einer Gesellschaft, wo das eigentlich fast nicht mehr möglich ist oder wo sich das uns nicht mehr so anbietet. Weil wir sind ständig erreichbar. Unsere To-Do-Liste ist immer bis oben gefüllt und füllt sich ja von selber. Unsere Agenda ist auch immer rappelvoll. Ein Termin jagt den nächsten. Und manchmal kann man auch das Gefühl haben, es ist, ist vielleicht fast ein bisschen wie ein Fass ohne Boden. Und ich denke, das geht euch nicht anders als mir. Wenn wir vorher gesehen haben, wer alles gesehen hat, er hat eher eine strenge oder stressige Woche gehabt, dann sind das einige gewesen. Und im Neuen Testament ist der Schreiber vom Hebräerbrief greift das Thema Ruhe ebenfalls immer wieder auf. Und im Kapitel 3, das Kapitel 3 vom Hebräerbrief hat die Überschrift Gottes verheißene Ruhe für sein Volk. Und dort schreibt der Verfasser ab dem Vers 7, deshalb spricht der Heilige Geist, Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Deshalb war ich zornig auf sie. Ständig kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Also in diesem Text lesen wir, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen auf Gott hören, auf Gottes Stimme zu hören und eben die Ruhe zu finden. Oder anders gesagt, das Volk Israel hat eben nicht auf Gott gehört, hat rebelliert und Gott hat ihnen die Ruhe entzogen. Wir lesen hier von einem negativen Beispiel, wo die Israeliten uns vorgelebt haben, weil sie sich auf so Ruhestörer eingelassen haben. Aber was sind so Ruhestörer? Ich habe den Text ein bisschen angeschaut und mir sind ein paar Ruhestörer in diesem Text aufgefallen. In diesem Text steht der Auftrag, heute solltet ihr auf seine, also auf Gottes Stimme, hören. Und das sieht der Schreiber, oder sieht der Heilige Geist dem Schreiber ja genau, weil das Volk das nicht gemacht hat. Also können wir sagen, wenn wir nicht auf Gottes Stimme hören, dann verlieren wir die innere Ruhe. Wenn wir nicht auf das eingehen, was er uns sieht, dann suchen wir vergeben in diversen Sachen genau die Erfüllung, den Ort, die Ruhe, das Leben im Überfluss. Ein anderer Ruhestörer, der mir aufgefallen ist, ist der Auftrag, verschließet eure Herzen nicht gegen ihn. Auch das ist ein klarer Auftrag an uns. Wir sollen unser Herz Gott hergeben und uns ihm nicht verschließen. Wenn wir uns Gott verschließen, dann hat das auch praktische Auswirkungen, weil wir Gottes Ruhe, Gottes inneren Frieden verlieren und dafür ein rastloses Herz bekommen. Ein dritter Ruhestörer ist der Satz, sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Und es hat zur Folge gehabt, dass Gott gesagt hat, niemals werden sie meine Ruhe finden. Und als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich, wie schrecklich muss das sein, wenn Gott sagt, niemals werden sie meine Ruhe finden. Also wir sehen in diesen kurzen Versen drei so Ruhestörer. Und ich glaube, wenn wir noch andere Bibeltexte dazu ziehen, würden wir noch einige mehr finden. Aber was mir bei diesen drei Ruhestörern aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sie alle etwas mit Gehorsam zu tun haben. Alle drei Ruhestörer sind eigentlich eine Zielverfehlung. Statt auf Gott zu hören, hören wir auf andere Stimmen. Statt unser Herz Gott herzugeben, hängen wir unser Herz an irdische und vergängliche Sachen. Und anstatt zu tun, was er uns sieht, wie wir oft ein bisschen unser eigenes Ding durchziehen und vielleicht unseren Egoismus ausleben. Vielleicht denkst du dir aber auch, wenn du das hörst, hey, wie gemein ist eigentlich Gott, dass er, wenn ich nicht das mache, was er will, mir die Ruhe entzieht. Das ist zumindest ein Argument, das ich immer wieder auch höre. Oder das ich ehrlich gesagt auch schon selber vielleicht gedacht habe. Aber ich glaube, dem Denken liegt ein Gottesbild zu Grund, dass wir Gott als einen strengen Herrscher verstehen. Ein Diktator, der straft, wenn wir nicht das tun, was er sieht. Ein Gott, der mit Macht ausübt, was er erreichen will. Und ich glaube, aktuell sehen wir genug Politiker in der Weltpolitik, die genau das machen, was uns das vorleben. Aber ich glaube, Gott ist so viel anders. Gott ist eben nicht so ein Diktator, nicht so jemand, der das mit Macht ausübt. Und als ich das in meinem Leben, in meinem Glaubensleben anfangen zu realisieren, hat das mein Verständnis von Gott sehr geprägt und verändert. Gott ist nicht ein böser Diktator, der mir alles nimmt, wenn ich nicht seinem Willen, gemäss lebe, sondern Gott liebt uns so sehr, dass er uns das gibt, was wir uns weh, selbst wenn es nicht zu unserem Besten dient. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ich denke mir, das ist wahrscheinlich bei der Kindererziehung ähnlich. Also wenn ein Teenie etwas will, was ihm vielleicht nicht zum Besten dient, dann versucht man doch als Eltern, das dem Teenie zu erklären. Wenn aber alles erklären nicht nützt, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man muss sagen, ich lasse mein Kind die Erfahrung machen. Weil es gibt Sachen, die müssen wir selber erleben, obwohl es andere schon wissen. Und ich glaube, Gott ist da nicht anders. Wenn wir sein Angebot nicht wollen, dann respektiert er das und er gibt uns schlussendlich das, was wir uns wünschen. Ich glaube, oft sind wir uns einfach der Konsequenz von dem nicht bewusst und sind dann überrascht, wenn uns vielleicht der Frieden abhanden kommt und klagen Gott an, weil wir gemein finden, dass er uns jetzt den Frieden geraubt hat. Dabei war es eigentlich unsere Entschädigung, die dazu geführt hat. Und es ist eine logische Konsequenz auf unser Handeln. Vielleicht hilft folgende Geschichte, um das ein bisschen zu verstehen. Also es ist eine fiktive Geschichte, die ich erfunden habe, nicht irgendein Beispiel. Stellen wir uns vor, ein 14-Jähriger kommt zu seinen Eltern und sagt, er möchte jetzt anfangen rauchen. Die Eltern erklären ihm vielleicht, dass das gar nicht möglich ist, weil er noch zu jung ist, dass es illegal wäre und sowieso, es dient nicht zu seinem Besten. Es ist nicht gesund und schädigt seine Lunge. Der 14-Jährige bleibt vielleicht hartnäckig und so entscheiden sich die Eltern, wir schauen jetzt mit unserem Teenie ein Doku an, wo das so die Folgen vielleicht auch aufzeigt. Oder wir zeigen ihm die schrecklichen Bilder, die auf jeder Packung sind, wo das aufzeigt, was das mit der Lunge macht. Und wenn das immer noch nicht dazu führt, dass der Teenager seine Sicht ändert, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass er entweder heimlich anfängt zu rauchen, oder dass er spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es legal ist, das wird ausprobieren und das wird leben. Und wenn er dann nach einem jahrelangen Konsum kommt und seine Eltern anklagt und sagt, ihr habt mir meine Lunge geraubt, weil ihr mich nicht gewarnt habt vor dem, ihr habt dazu geführt, dass meine Lunge geschädigt ist, dann glaube ich, würde mir einstimmig sagen, das stimmt so nicht, sondern die Eltern haben ihren Teil dazu beitragen. Und es ist schlussendlich die Entschädigung von dem mittlerweile jungen Mann gewesen, der dazu geführt hat. Es ist eine Konsequenz von seinen Entschädigungen. So ein bisschen ganz nach dem Prinzip, wer nicht hören will, muss fühlen. Und ich glaube aber, bei Gott sind wir allzu oft genau so eine Teenie, wo sie irgendwelche durchzieht, wo sich eben vielleicht auf so Ruhestörer einlädt und sich dann beschwert, wenn er die Konsequenzen von seinem eigenen Handeln muss tragen. Aber die gute Nachricht von der Bibel ist, dass es eben auch anders geht, dass wir Ruhe auch zurückgewinnen können. Der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt weiter: Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns allen Anteil geben. Aber vergesst nicht das Wort der Schrift. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Das sind die Verse aus Hebräer 3, 7 bis 15. Und wie gesagt, die Bibel redet hier, oder der Hebräerbrief geht dort auf ein Negativbeispiel vom Volk Israel ein. Aber das Schöne an der Bibel ist, dass es auch positive Beispiele gibt, die dazu geführt haben, dass sich eine ganze Gesellschaft verändert und dass eine ganze Gesellschaft die Ruhe, den Rückzugsort neu für sich entdeckt hat und zurückgewonnen hat. Mir kommt da zum Beispiel die Stadt Ninive in Sinn. In dieser Stadt, so lesen wir in der Bibel, ist es drunter und drüber gegangen. Es herrscht Chaos, geherrscht und es ist nicht nach Gott gefragt worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass innere Ruhe, das innere Frieden ganz weit weg war. Und der Jonah hat den Auftrag bekommen, zu dieser Stadt zu gehen und zu verkünden, was Gott für ein Urteil über die Stadt gefällt hat. Und der Jonah hat sich entschieden, komplett in die andere Richtung zu gehen und von Gott wegzurennen. Und Gott gibt Jonah in seiner Gnade eine zweite Chance. Und das zweite Mal packt der Jonah die Chance und geht auf das Ninive und verkündet der Stadt, was Gott ihm auftragen hat. Und zum Erstaunen von allen verändert sich die ganze Stadt, die ganze Gesellschaft. Eine ganze Stadt wird ihre missliche Lage bewusst und sie tut Buße. Anstelle von Gericht und Zerstörung kehren Ruhe und Frieden in dieser Stadt ein, eben gerade weil sie auf Gott gehört haben. Ich finde es so eine faszinierende und eine eindrückliche Geschichte. Und ich war ja den Frühling mit Adonia unterwegs gewesen, wo wir genau die Geschichte mit den Teenies aufgeführt haben. Und es hat mich an jedem Konzert wieder berührt, wie gnädig Gott ist. Wie gnädig Gott gegenüber dem Jonah war, dass er dem eine zweite Chance gegeben hat, weil er ihn auch in dem Meer ertrinken konnte. Aber Gott war nicht nur gnädig gegenüber dem Jonah, sondern auch gegenüber den Niniviten, dem Volk, das dort gelebt hat und gar nicht nach Gott gefragt hat, aber nachdem, dass sie sich umgedreht haben, dass sie sich gekehrt haben, haben sie hat Gott ihnen wieder den Frieden geschenkt. Und ich glaube, das beantwortet auch die Frage, wie können wir die Ruhe zurückgewinnen? Weil im Hebräer 3,15 ist ein Auftrag an jeden von uns, der für mich die Frage ein bisschen beantwortet. Dort steht nämlich, heute sollt ihr auf seine, also auf Gottes Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Oder man könnte den ganzen Satz auch positiv formulieren und sagen, heute sollt ihr auf Gottes Stimme hören und eure Herzen für ihn öffnen, wie es die Niniviter taten, als sie im Gehorsam zu Gott umkehren. Ich glaube, wir alle haben eine Verantwortung für die Ruhe, die Gott verheißt. Und ich habe bewusst heute so das Thema genommen, eben Gottes Verheißene und in Klammer Sommer Ruhe. Ich glaube, wir alle haben eine Verantwortung für unser Innenleben, für unser persönliches Leben. Und wir nehmen diese Verantwortung wahr, indem wir Entschädigungen treffen. Und ich glaube, wir alle treffen Entschädigungen, die uns ein Stück von dieser Ruhe geben. Aber wir alle treffen auch immer wieder Entschädigungen, die uns vielleicht ein Stück von dieser Ruhe nimmt. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir immer wieder auf Gott hören dürfen, dass wir unser Herz ihm hergeben können und das machen können, wo er uns auftritt, weil es zu unserem Besten dient. Und weil es positive Auswirkungen auf unser Zusammenleben hat. Weil eine Gesellschaft, die nach Gottes Willen fragt, wird Grosses verheißen. In Sprüch 29, Vers 18 lesen wir, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Also eine Gesellschaft blüht auf, wenn sie Gottes Gesetz befolgt. Und ich finde das so eine grosse Verheißung und es ist für mich so etwas Schönes zu wissen, dass ihr so Leute seid, die sich für Gottes Wort einsetzen, die Zeit mit Gott verbringen, die mit dem unterwegs sind und so eine Gesellschaft positiv prägen. Und ich möchte euch Mut machen, aber vielleicht, wenn ihr im Sommer eine ruhigere Zeit habt, wenn vielleicht weniger Programm ist, dass wir uns Zeit nehmen, um die verheißene Ruhe von Gott immer wieder auch zu suchen und uns zu stärken. Weil ich glaube, eine volle Agenda kommt schneller wieder, als wir denken. Und es ist so wichtig, auch, dass wir in dem Sinne gestärkt werden. Und ich wünsche dir ganz persönlich, dass du Gottes verheißene Ruhe immer wieder erleben darfst und dass du auftanken darfst. Dass du vielleicht jetzt eben gerade in diesen Sommermonaten die Ruhe neu darfst entdecken, darfst geniessen und vielleicht auch ein bisschen erforschen darfst. Amen.